Hallo und herzlich willkommen zum Track Continuum Podcast. Wir sind wieder da und besprechen diesmal die zweite Staffel von Strange New Worlds. Martin, ist auch wieder mit dabei. Wie geht's dir?
Hey, ja, gut soweit.
Ja, wir sind jetzt schon ein bisschen in Verzug mit der zweiten Staffel. Die ersten drei Folgen sind schon gelaufen und besprechen deswegen jetzt hier auch in dieser Folge dann die ersten drei Folgen der zweiten Staffel. Mal gucken, wie wir es dann mit den restlichen Folgen machen von der Staffel, wie wir es da zeitlich hinkriegen. Aber wahrscheinlich werden wir da auch wieder mehrere vielleicht zusammenfassen. Das passt, denke ich mal, soweit ganz gut. Ja, also Strange New Worlds haben wir ja sonst noch nie besprochen vorher. Die erste Staffel haben wir nicht besprochen. Da war ja noch so ein bisschen auch das Problem, dass sie erst ja nur in den Staaten lief, weil es Paramount Plus hierzulande noch nicht gab und das bei keinem anderen Streaming-Anbieter lief. Dann kam es ja erst irgendwie ein halbes Jahr später oder sowas, kam es erst dann zum Release von Paramount Plus, dann auch hier in Deutschland raus. Und wir hatten die aber vorher schon auf Englisch geguckt, die Folgen, und hatten dann
ohne Podcast besprochen.
Ja, wir hatten drüber gesprochen, aber halt dann ohne Aufnahme, weil wir dann halt auch nur noch so sporadisch uns die dann auch auf Deutsch auch noch einmal angeguckt haben. Da kam sie da eigentlich auch im wöchentlichen Tonus raus? Weiß ich schon gar nicht mehr. Oder ob die dann auf einmal die ganze erste Staffel veröffentlicht hatten, weiß ich auch nicht mehr. Naja, also auf jeden Fall, jetzt ist die zweite Staffel am Start mit einem wöchentlichen Tonus. Jeden Donnerstag kommt da eine neue Folge raus, zeitgleich auf der ganzen Welt. Das ist schon mal ganz gut. Nicht so wie bei Picard, das war da immer ein bisschen schwierig, fand ich. Also ja. Gerade ich fand es immer sehr schwierig, weil dann immer einen Tag vorher, am Donnerstag, kam die Folge in den USA raus und dann erst am Freitag bei uns.
Und du hast es geliebt, mich zu spoilern.
Ne, ich musste erstmal selber immer aufpassen, nicht gespoilert zu werden. In sämtlichen Social-Media-Kanälen musste ich immer aufpassen, nicht irgendwas über die neueste Entwicklung bei Star Trek Picard zu lesen. Das war immer sehr anstrengend gewesen.
Und wenn ich dann doch mal irgendwas erwischt habe, hast du es mir brühwarm direkt weitergeschickt, damit ich ja auch mitgespoilert bin.
Naja, klar, warum sich der Einzige sein, der hier gespoilert wird?
Ja.
Aber die Gefahr haben wir diesmal auf jeden Fall nicht, weil weltweit zeitgleich, das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Ja, also die erste Folge von Strange New Worlds hatte den Titel Der durchbrochene Kreis. Wie fanden wir denn die Folge? Wie fanden wir den Einstieg in die zweite Staffel, Martin?
ja, ich bin mir nicht sicher, wie viel Euphorie in Anführungsstrichen damit reingespielt hat, dass endlich Strange New Worlds wieder läuft, was für mich im Moment die beste Star Trek Serie ist. Die am meisten noch an das rankommt, was ich mir unter Star Trek auch wirklich vorstelle und was ich mir von Star Trek wünsche. Insofern war ich sehr, sehr happy, dass sie endlich gelaufen ist oder dass es da endlich weiterging. Ich fand die erste Folge grundsätzlich erstmal, ja, wie gesagt, ich habe mich gefreut, sie zu gucken. Ich hatte Spaß dabei, sie zu gucken. Sie hat aber definitiv auch ein paar Punkte, wo ich mir dachte so, okay, muss das jetzt sein? Das ist, also ich hab auch definitiv einige teilweise ziemlich heftige Kritikpunkte ausgemacht.
Ja, die habe ich auch. Also ich fand sie okay, die Folge. War jetzt für mich aber kein Highlight. Also als Staffelauftakt hätte ich mir vielleicht eine etwas bessere Folge gewünscht. Weil doch in der ersten Staffel viele Folgen dabei waren, die ich wirklich sehr, sehr gut fand. Und da fand ich jetzt die erste Folge in der zweiten Staffel nur so mittelprächtig, sage ich mal. Wir können ja mal ein bisschen darauf eingehen, worum es eigentlich ging bei der Folge. Die Enterprise hat, noch bevor sie einen Notruf erhalten haben, hat ja Captain Pike, der erste Offizier, Una, wurde ja am Ende der letzten Staffel inhaftiert oder festgenommen, weil sie ja ein Augment ist. Sie ist genmanipuliert und das ist halt in der Sternflotte verboten.
Und seit den eugenischen Kriegen, also insofern, es gibt da schon einen ziemlich heftigen Hintergrund, aber ich glaube, da können wir dann in der zweiten Folge drüber reden.
Genau. Also sie wurde festgenommen und Captain Pike versucht jetzt halt irgendwie Kontakt aufzunehmen zu einer Anwältin, die sie irgendwie dann versuchen soll, da rauszukriegen aus der Situation. Und macht sich auf, irgendwie ist dann irgendwie 3 Tage, glaube ich, weg, hat er gesagt, von der Enterprise. Und das war dann auch so ziemlich, glaube ich, das einzige Mal, wo wir ihn in der Folge dann gesehen haben, Captain Pike. Also Captain Pike hat hier so gut wie keine Rolle gespielt in der Folge. So, dann war es ja gewesen, dass die Enterprise einen Notruf erhalten hat von Laan. Nee, wie heißt sie? Laan? Oder Naan? Nee, Laan. Laan. Die ja letzte Staffel, sie hatten ein Kind gerettet vor den Gorn und Laan wollte dem Kind helfen, ihre Eltern zu finden und hat dann erstmal sich beurlauben lassen, um ihr halt dabei zu helfen, die Eltern zu finden. Jetzt hat die Enterprise einen Notruf erhalten von Laan. Darauf, wie war das nochmal? Captain Spock hätte ich jetzt mal gesagt. Also ja, Captain, also Spock ist ja dann gerade der amtierende Captain. Und unterbreitet er dann auch das mit dem Notruf dann erst mit der Sternflotte, ne? Also dem Admiral April. Ja. Und der sagt aber, nö, wir können da nicht eingreifen.
Weil das, also ich finde es schon relativ wichtig, noch zu erklären, warum kann die Enterprise da nicht einfach hinfliegen. Dieser spezielle Planet, wo der Notruf von der Ahn kam, der ist halt immer, ich glaube, 5 Jahre, waren es 5 Jahre oder 3 Jahre, keine Ahnung, auf jeden Fall immer ein paar Jahre in Klingonenhand. Steht unter der Regierung der Klingonen und dann wieder ein paar Jahre unter der Regierung der Föderation. Was ich irgendwie eine eigenartige Lösung finde, aber der Punkt ist der, dass dieser Planet halt irgendwelche extremen Ressourcenvorkommen hat. Ah, ja, und das und dass deswegen gesagt wird, okay, 3 Jahre lang oder 3 oder 5 Jahre dürfen wir abbauen und danach dürft ihr dann abbauen. Und darum geht's hauptsächlich. Es geht weniger um die Bevölkerung oder sonst irgendwas, die interessiert kein Mensch, sondern es ist...
Ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt eine Bevölkerung? Oder gibt es da nur vielleicht nur Arbeiter?
Ja, die Arbeiter sind die Bevölkerung. Also da wird nichts anderes gemacht, außer diese Ressourcen abbauen. Aber ja, in dem Kontext macht es sogar einigermaßen Sinn, dass sie sich den Planeten quasi teilen. Ob man da jetzt nicht eine Lösung hätte finden können von wegen, ja, wir machen 50-50 bei den Planeten oder sowas und sind aber dauerhaft beide da oder ja, das ist mir nicht so ganz klar, aber so oder so. Admiral April hat im Prinzip abgelehnt, dem Hilferuf nachzukommen, weil es ist halt gerade Klingonenzeit und wenn da dann das Flaggschiff der Föderation auf einmal im momentan klingonischen Raum auftaucht, könnte das halt als sehr aggressive Handlung wahrgenommen werden. Und so stabil ist der Frieden zwischen Föderation und Klingonen noch nicht.
Aber Spock entschließt sich trotzdem dahin zu fliegen, entgegen der Befehle von Admiral April. Und ich fand es halt ein bisschen komisch, wie schnell doch die gesamte Crew dazu bereit ist, auf einmal zu meutern oder die Befehle der Sternflotte zu verweigern und dann zu einer Rettungsmission aufzubrechen und eigentlich ja alle ihre Karriere aufs Spiel setzen. Oder?
Jein. Erstens, die Kultur durchaus auch mal einfach Befehle zu ignorieren oder sonst irgendwas, die hat ja Captain Pike auf diesem Schiff fest installiert. Also die sind es ja alle gewohnt. Die machen das ja quasi jede Woche. Der Admiral sagt was und Befehle vom Admiral werden halt auf der Enterprise grundsätzlich eher als Empfehlungen wahrgenommen. Genau in diese Kerbe schlägt halt Spock jetzt auch als momentan kommandierender Offizier. Er zwingt niemanden dazu, aber es sind natürlich alle freiwillig sofort dabei. Ja, weil haben sie ja so von Captain Pike gelernt. Ich finde trotzdem, also das ist einer meiner Kritikpunkte generell an Spock oder an der Darstellung von Spock in der Folge, ist, er wird ein bisschen zu sehr in die Rolle eines Pike reingedrückt. Also er versucht genauso cool zu sein, klar, mit den Klingonen saufen und weiß
ich. Ich finde, er macht ein bisschen einen auf Burnham.
Ja, bedingt. Bedingt. Also, ich finde, er versucht, einem Captain Pike nachzueifern, oder mein Eindruck war, er versucht, dem Captain Pike nachzueifern, ist aber selber halt vom Typ her ein ganz anderer als Captain Pike. Und ja, dann könnte man darüber diskutieren, ob am Ende dann so eine Art Burnham bei rauskommt. Ich würde den Vergleich nicht so ganz von der Hand weisen, aber ich finde generell einfach, es passt nicht zu Spock, wie er sich verhält. Ja, es wird immer wieder unterstrichen, er ist kein typischer Vulkanier, er ist Spock und so weiter und so fort. Ja, aber wir kennen Spock seit Jahrzehnten und ein Spock ist einfach jemand, der sich an die Logik und an Regeln hält. Und zwar hält er sich so lange an die Regeln, wie es absolut partout keinen anderen Weg gibt. Erst dann ist er bereit, die Regeln zu brechen. Und das hier war ein Möchtegern-Pike im Kostüm eines Spocks. Und
ich finde, wenn man jetzt den Spock aus TOS nimmt oder auch aus den Star Trek-Filmen, wie man ihn kennt, dass ja alles nach dieser Zeit hier eigentlich spielt, passt das eigentlich nicht so von seinem Verhaltensmuster her.
Ja, man könnte natürlich sagen, okay, er hat sich dann im Laufe der Jahre, hat sich sein Charakter gefestigt, sein Charakter hat sich im Laufe der Jahre erst gebildet und hier war er noch nicht so, hier war er vielleicht in seinen jungen Sturm- und Drangjahren noch ein bisschen emotionaler und hat das dann nach und nach vielleicht ein bisschen weiter abgelegt in den TOS-Jahren, aber trotzdem, es passt halt einfach nicht zu dem Charakter von einem Spock. So habe ich nicht das Gefühl, dass er mit seinen Emotionen oder sonst irgendwas hadert, weil das ist eher so ein bisschen typisch Spock. Ich habe keine Emotionen, ich bin absolut logisch. Ab und zu kommen die Emotionen mal durch und dann muss ich damit leben, aber im Großen und Ganzen lebe ich ohne Emotionen oder unterdrücke meine Emotionen. Das ist Spock. Und hier ist es so, ja, Pike, komplett emotionsgetrieben. Ja, probiere ich das doch auch mal. Und es ist halt so, nee. Nee, also Spock hat mir überhaupt, hat mir eigentlich in der Folge überhaupt nicht gefallen.
Also die Mannschaft hat ja bereitwillig mitgemacht und wollte zu der Rettungsmission aufbrechen. Aber sie hatten ja nun noch das Problem, dass zu der Zeit eine Inspektionscrew auf der Enterprise war, um irgendwie alles zu inspizieren, aufzurüsten oder irgendwie so. Allen voran die Chefingenieurin oder die Ingenieurin, Chefinspektorin, ich weiß leider ihren Namen nicht. Die haben sie natürlich versucht dann zu täuschen, indem sie irgendwie einen Warpkernbruch oder sowas oder irgendeinen Fehler in der Intermix-Kammer oder sowas. Hat die aber sofort durchschaut. Carol Kane. The New Chief Engineer, genau, Carol Kane. Also sie hat das sofort durchschaut und wollte wissen, was los ist. Und sie haben ihr von der Rettungsmission erzählt und sie, ja, okay, alles klar, ich bin dabei, ich helfe euch. Fand ich in dem Augenblick, also dass irgendwie jeder gerade dabei ist, ja, cool, da lockt ein Abenteuer, ich bin dabei. Scheiß auf die Sternenflotte, scheiß drauf, was die Admiralität sagt. Da steht ein Abenteuer bevor, da bin ich dabei. Also ja, wir wissen ja, dass die TOS-Zeit alles noch ein bisschen mehr so auch vielleicht nicht ganz so paragraphengetreu gehandhabt wurde, wie später bei TNG, aber...
Naja, Moment. Das ist nicht die TOS-Zeit, sondern das ist die Captain Kirk-Zeit. Also das ist Captain Kirk, der sagt Regeln, naja, sind bestenfalls eine Richtlinie, wonach man sich richten könnte, wenn man möchte. Ich glaube, Vorschriften, Befehle waren auch schon bei Enterprise, also der Serie Enterprise mit Captain Archer, durchaus wichtig. Und das hat sich in der TOS-Zeit nicht auf einmal aufgehoben, sondern es war halt der spezielle Charakter des Captain Kirk, der gesagt hat, ja, Regeln, pff, wen interessiert's? Aber ja, dass die, dass diese Chefinspektorin da mitmacht, ich fand's gut, weil es passt in ihre Rolle. Wir kennen ihre Rolle zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht. Das heißt, im ersten Moment wirkt es sehr, sehr befremdlich. Aber je besser wir diese neue Chief Engineer Kane kennenlernen, desto mehr passt es einfach in ihre Rolle, weil sie ist halt so ein Typ, der einen Scheiß auf irgendwelche Regeln gibt und die einfach nur Spaß haben will, auf gut Deutsch gesagt. Sie sagt ja auch selber später noch irgendwie, was ist das Schlimmste an einem langen Leben? Die Langeweile. Und die will ich auf gar keinen Fall. So, das heißt, ihr ist es eigentlich alles ein bisschen Schnuppe. Sie hat das Alter, sie hat die Erfahrung, dass ihr das eigentlich alles irgendwo so ein bisschen egal ist. Insofern passt es in ihre Rolle und es war ein interessant, also ich fand es durchaus einen interessanten so, was ist denn jetzt hier los im Moment? Aber also, dass sie mitzieht, fand ich gar nicht so schlimm.
Wie findest du ihre Stimme?
Ja, die deutsche Synchronstimme von ihr ist schon gewöhnungsbedürftig, genau wie die von Janine aus Ghostbusters, aber ich finde, die Stimme passt schon irgendwo. Also,
hast du dir die englische Stimme mal angehört?
Nee, habe ich ehrlich gesagt noch nicht.
Ich auch nicht.
Ich finde, sie ist schon so ein so eine Mischung zwischen Grumpy und keine Ahnung was. Finde ich, ist auch die Stimme irgendwo einigermaßen passend zu ihr.
Wie fandst du die Szene hier mit dem
Catchphrase,
als Spock dann auf dem Captain's Stuhl saß und sie dann gesagt haben, ja, und welches Kommando geben Sie jetzt, Captain? Und jeder hat auch seinen Spruch und Captain Pike sagt das und das. Und das hat mich halt wieder total an Star Trek Picard erinnert. Da war das doch mit Seven gewesen, wo sie dann auf dem Captain's Chair saß und dann aber gecuttet wurde, als sie gerade was gesagt hat. Ja. Wo auch so ganz groß die Spannung aufgebaut wurde. Ah, welchen Spruch wird Seven jetzt sagen? Und dann Cut. Und jetzt ging es halt wieder um diese Catchphrase.
Ja, ich glaube, am meisten aufgebaut wurde das aber wirklich in Discovery, als Burnham vor allem nach ihrem Spruch gesucht hat. Der ja dann am Ende Let's Fly geworden ist. Mhm. Spocks Spruch. Also zumindest im Deutschen, wir müssen uns unbedingt mal die englische Variante anhören. Ich wünsche, dass das Schiff fliegt, der ist. Ich glaube, wir haben eine neue Nummer 1 bei den Worst Catchphrases. Also der ist noch um ein Vielfaches schlechter als alle anderen, die ich bisher gehört habe.
Der sollte ja mit Absicht schlecht sein und sollte ja auch lustig sein irgendwie. Ja, also im Englischen steht zumindest bei den Untertiteln, I would like the ship to go.
Ja, wir sollten uns ihn trotzdem nochmal in Englisch auch wirklich anhören, weil was an Untertiteln drin steht, ist eine Sache. Wie es dann am Ende wirklich klingt, ist nochmal eine andere Sache.
Was ist sonst noch Positives oder Negatives an der Folge jetzt dann aufgefallen? Also mir ist halt ganz stark in Erinnerung geblieben, halt diese Kampfszene dann von Schwester Chapel mit dem Dr. Burgunda.
Ja, ja.
komme jetzt auf den Namen nicht. Also die haben sich ja dann irgendeine Droge eingeklinkt und haben dann da sämtliche Klingonenkrieger irgendwie fertig gemacht. Und das fand ich schon irgendwie ein bisschen strange.
Ja, ich weiß halt nicht, zu was menschliche Muskulatur mit den entsprechenden Stimulantien im Prinzip wirklich fähig ist. Also wo liegen die physischen Grenzen? Weil jede Stimulation oder sonst irgendwas kann ja nur bis zu einem gewissen Grad gehen. Sie kann ja nicht die physischen Grenzen sprengen. Also ja, es war ein bisschen übertrieben. Aber viel schlimmer fand ich eigentlich generell, dass sie keine intelligentere Lösung gefunden haben. Ja, also es ist einfach so, ja, wie kommen wir jetzt hier raus? Ja, ich habe keine Ahnung. Aber warte, ich habe hier noch so eine Droge. Lass uns einfach rausprügeln. What? Also, da bin ich eigentlich smartere Lösungen von Enterprise gewöhnt. Oder generell von Star Trek gewöhnt. Und fand ich nur so bedingt gut.
Ich fand es dann auch ein bisschen strange am Ende der Folge, dass halt keine größeren Konsequenzen für Spock und die Crew nach sich gezogen hat, die ganze Aktion. Ich meine, sie haben das Föderationsflaggschiff gekapert, im Prinzip entführt, Befehlsverweigerung. Und ja, alles, was der Admiral dazu sagt, ist: Na gut, Spock, der Kater. Der klingonische Kater, den sie haben, ist ja schon Strafe genug. Belassen wir es mal dabei und beim nächsten
Aber
Mal.
nächstes Mal bist du dann
Aber
ranglos.
nächste Mal bist du dann ranglos. Ja, das fand ich dann in dem Augenblick auch ein bisschen schwach. So.
Ja, vor allem, ich hätte auch überhaupt kein Problem damit gesehen oder darin gesehen, dass Spock einfach mal eine Stufe degradiert wird. Weil es kommt ein Pike zurück, es kommt eine Una zurück irgendwann. Und er ist halt noch nicht der zweite Offizier. Und welchen Rang er jetzt hat und dass er sich später vielleicht wieder hocharbeitet, wieder eine Beförderung verdient oder sowas, wäre überhaupt kein Thema gewesen. Also, ja, zumindestens mal für den Rädelsführer Spock eine Strafe, die ein bisschen weiter über ein Du-Du-Du hinausgeht, wäre, glaube ich, schon angebracht gewesen. Auch wenn er natürlich einen ganz klaren Krieg zwischen der Föderation und den Klingonen verändert hat. Und deswegen hätte er da
Ja,
so eine Rolle.
aber andererseits war das ja vorher gar nicht klar gewesen. Also, als sie das Schiff ja gekapert haben und war ja eigentlich nur, sie, Lahn hat irgendein Problem und wir fliegen mal Lahn zur Hilfe. Da war ja noch gar nicht dran zu denken, von wegen, dass die Klingonen gerade daran arbeiten, den Krieg neu zu entfachen.
Ja,
Also.
natürlich, aber im Endeffekt, die Strafe wird danach gemacht und danach siehst du halt, okay, alles klar, er hat einen Krieg verhindert. Das ist auf der positiven Seite. Auf der negativen Seite, er hat eine Befehlsverweigerung begangen. So, ja, was wiegt jetzt schwerer? Ja, also ein bisschen milde kann ich schon verstehen, weil normalerweise wäre so eine Geschichte nicht nur eine Degradierung,
Wärst vor das
sondern
Kriegsgericht?
ja, du kommst vor das Kriegsgericht und bist sofort, also bist quasi automatisch unehrenhaft aus der Sternflotte entlassen. Und nicht einfach nur, ich habe einen Rang verloren. Aber mir waren auch noch so ein paar andere Punkte ein bisschen too much. Zum Beispiel, dass Benga und Chapel einfach mal irgendwie ihren Transponder da oder sonst irgendwas, ihre Notbarke da anmachen und komplett ohne irgendeinen Raumanzug oder sonst irgendwas sich einfach mal in den Weltraum schießen. Und da durchaus ein paar Sekunden dann einfach so durch den Weltraum treiben, bevor sie dann an Bord gebeamt werden. Und ja, da dann einfach, okay, jetzt kriegt ihr noch einen heißen Grog und alles ist wieder gut. Ja, ich bin kein Experte dafür, aber ich hätte jetzt gedacht, so ein paar Sekunden im Weltraum komplett ohne Schutzausrüstung dürfte krasser sein.
Naja, Spock hat ja noch ein paar liebesbejahende Worte noch zu Nurse Chapel gesagt und das hat sie dann natürlich dann sofort auch wieder ins Leben zurückgerufen. Also Spock war da auch sehr, sehr emotional bei der ganzen Sache, was Nurse Chapel angeht. Auch nicht unbedingt so typisch für Spock. Also da scheinen schon tiefere Gefühle auf jeden Fall im Spiel zu sein. Was mich halt auch wundert, wenn man dann an die spätere TOS-Zeit denkt. An das Verhältnis zwischen Schwester Chapel und Spock, da ist halt davon irgendwie halt gar nicht mehr die Rede. Deswegen passt das eigentlich nicht so hundertprozentig für mich.
Naja, aber in der TOS-Zeit, wie gesagt, hat Spock auch komplett seine Emotionen unterdrückt. Also, theoretisch müssten sie ja eigentlich irgendwann noch mal eine Folge bringen oder sonst irgendwas, wo klar wird, warum wird Spock auf einmal, besinnt er sich auf seine vulkanischen Ursprünge und fängt an, alle seine Emotionen zu unterdrücken. Weil dass er so emotional irgendwie im Gegenüber wird, das ist halt völlig undenkbar für einen Spock.
Gut, dann lass uns doch einfach nochmal schnell die erste Folge bewerten, bevor wir zur zweiten Folge gehen, oder? Du guckst, ja, darfst du jetzt aber anfangen. Du guckst skeptisch. Kurz und schmerzlos. Also wie gesagt, ich fand die Folge okay. Find sie jetzt nicht eine der besseren. Fand sehr viele Folgen der ersten Staffel deutlich besser. Und von daher, gut, wir haben die erste Staffel nicht bewertet, aber ich würde der Folge jetzt vielleicht ein befriedigend geben. Eine 3. Eine 3, ja, doch. Eine 3 bis 3 minus, ja, 3. Ich gebe der Folge eine 3. Und da wir auch nach jeder Folge jetzt die Staffel bewerten, wenn ich das richtig sehe, oder machen wir das jetzt nur für eine Podcast-Folge dann immer?
Nö. Ich würde das nach jeder Folge machen.
Nach jeder Folge. So, das heißt, die erste, die Staffel 2 ist für mich nach der ersten Folge auch ein befriedigend, dann eine 3.
Logisch, klar. Ja. Also ja, bei der ersten Folge macht es halt nur noch bedingt Sinn, die Staffelbewertung abzugeben. Aber also sprich, Staffelbewertung und Folgenbewertung sollten nach der ersten gleich sein. Bei mir ist es eine 3 plus. Ja, ich würde sagen, eine 3 plus, weil es war schön, einfach generell wieder Strange New Worlds zu sehen. Es waren durchaus auch einige ganz nette Szenen drin. Also insgesamt hat es mich einfach gefühlsmäßig mit einem ganz guten Gefühl zurückgelassen. Und deswegen kriegt es von mir eine 3 plus.
Genau, das hat sie bei mir nämlich nicht. Bei mir hat sie mich mit einem sehr skeptischen Gefühl zurückgelassen. Ich fand teilweise auch die CGI-Effekte wieder recht billig gemacht. Ich fand dann halt so manche Story-Sachen, die wir angesprochen haben, schon das halt mit der Droge beim Doktor und Schwester Chapel fand ich irgendwie übertrieben. Ich fand übertrieben, dass es keine Konsequenzen für die Enterprise und Spock hatte, die ganze Aktion, dass alle bereitwillig waren, sofort eine Meuterei zu begehen, dass die Inspektorin sofort bereit war, auch mitzumachen, und fand ich alles irgendwie ein bisschen strange bei Strange New Worlds in der ersten Folge. Ja, also von daher ist eine 3 eigentlich echt noch gut gemeint für mich, finde ich. Also ja, wenn ich noch weiter drüber nachdenke, könnte es sogar noch schlechter werden. Also von daher, lass uns einfach dann die Folge abschließen.
Okay.
Okay, dann lass uns einfach dann zur zweiten Folge springen. Die zweite Folge hieß Ad Astra Per Asbera. Was das übersetzt heißt, sagt euch jetzt Martin.
Mhm. Keine Ahnung.
Ich hatte keinen Latein in der Schule. Ich dachte, du hättest es jetzt mal gewusst. Ich dachte, das hättest du vielleicht schon mal gegoogelt. Okay, Martin googelt nebenbei, was das heißt, übersetzt. Auf jeden Fall ging es in der Folge darum, Una, die erste Offizierin der Enterprise, hat ihre Gerichtsverhandlung bekommen. Das heißt, wir haben auch Captain Pike in der Folge wieder öfters gesehen. Und Una war da. Selbstverständlich, klar, ist ja ihre Gerichtsverhandlung. Und jetzt hat Martin auch die Übersetzung.
Zu den Sternen durch Schwierigkeiten. Aber das wird ja auch in der Folge mehrfach gesagt. Das ist der Leitspruch. Der einfach eine zentrale Rolle in der Folge spielt. Das Problem ist, dass es jetzt schon wieder anderthalb Wochen her ist. Aber Ad Astra Per Aspera heißt halt übersetzt zu den Sternen durch Schwierigkeiten. Und das ist genau der Leitspruch, der Una im Prinzip dazu veranlasst hat, warum sie überhaupt zur Föderation will. Weil sie halt gesagt hat, ja okay, alles was leicht ist, ist mehr oder weniger oder ist im Grunde genommen irgendwie nichts wert, aber die Föderation will zu den Sternen aufbrechen. Sie will weiterkommen und sie sind bereit dafür, Schwierigkeiten in Kauf zu nehmen. Und deswegen ist das so dieser Leitspruch. Und der war enorm wichtig für sie in der Folge. Also eigentlich Asche auf unser Weiderhaupt, dass wir das nicht wussten, weil es ist das zentrale Thema in der Folge.
Aber haben Sie das auf Deutsch auch dann so gesagt gehabt in der Folge?
Ja. Okay. Ja, gerade wenn Sie...
Aber ich glaube, die lateinische Bezeichnung haben Sie auch gesagt in der Folge.
Ja, beides. Ja, ja und Sie sagen auch, also Sie sagt auch, das ist die lateinische Dings und das heißt ja das und das und so weiter und so fort. Also sie gibt auch die Übersetzung. Ich glaube, Sie haben es einen... kleines bisschen die Worte umgestellt oder mit Schwierigkeit zu den Sternen und damit, ich glaube, wörtlich übersetzt ist es zu den Sternen mit Schwierigkeiten oder irgendwie sowas, aber das ist ja völlig egal. Also grundsätzlich haben sie es auch übersetzt. Und ja, fand ich, ja, ich will auch keine Wertung vorwegnehmen, aber die Folge war für mich wieder so eine richtig, richtig gute Star Trek-Folge. Also das hat mich halt massiv wieder an Folgen erinnert, wie die Gerichtsverhandlung mit Q, die Picard hatte und solche Sachen. Also ich muss sagen, eigentlich könnten sie langsam mal einen Law and Order Star Trek rausbringen oder sowas, ja.
Die Gerichtsverhandlungen. Mich auch an die Gerichtsverhandlungen, wo es darum ging, ob Data nun ein Individuum ist oder so.
Absolut.
Das ging ja auch in die Richtung.
Ja, absolut. Also sie haben
bei Holodoc, bei Voyager, da gab es auch.
Ja, genau, richtig. Also die Gerichtsverhandlungen sind einfach immer mega geile Folgen in Star Trek. Insofern. Ich will einen Law and Order Star Trek haben. Nee, also ich finde es, es zeigt halt auch wieder, es waren so viele derart gute Szenen drin. Der Sturkopf von Pike, der im Grunde genommen sein Leben riskiert, nur um diese Anwältin zu sprechen, weil sie halt eine Freundin von Una ist und auch gleichzeitig noch spezialisiert darauf ist und weil der Pflichtverteidiger von Una am Anfang, das war, was immer die Anklage sagt, ist schon der beste Deal, den du kriegst. Das ist so, also der war nun wirklich die absolute Nulpe und das hat sie ja auch sofort erkannt.
Ist die Anwältin, die Pike da kontaktiert, ist sie auch nur augmented?
Ja. Ja, sie gehört zum gleichen, also sie ist auch, wie heißt die Rasse von Una?
Elysianer?
Genau, sie ist auch eine Elysianerin. Und sie ist zusammen mit Una aufgewachsen. Also das ist eine Kindheitsfreundin von ihr. Und im Prinzip hatten die beiden noch so ihre Schwierigkeiten, weil sie es halt nicht verstanden hat, dass Una ihre Herkunft als Elysianerin im Prinzip verheimlicht hat, nur um in die Sternflotte zu gehen. Ja, also, hey, diese Anwältin war halt von klein auf darauf getrimmt, nach dem Motto, hey, steh dazu, was du bist und so weiter und so fort. Ja, okay, wenn die Sternflotte so mit uns umspringt und sagt deswegen und uns in der Tat dementsprechend diskriminiert, dann wollen wir mit denen nichts zu tun haben. Andererseits werden natürlich auch die Gründe der Sternflotte, warum sie diese Regeln haben, warum Augmentation verboten sind, die werden natürlich auch relativ gut dargelegt. Ich meine, die wie hießen die Kriege, die sie im 21. Jahrhundert hatten, die Khan, der Vorfahr von Dings, die der losgetreten hat, die Eugenischen Kriege waren das. Genau, die Eugenischen Kriege waren das. Und ich meine, die haben natürlich die gesamte Menschheit einfach mal massiv geprägt. Und insofern kann ich das schon nachvollziehen, dass mit. Und ich finde, das wurde auch relativ deutlich gemacht, nach dem Motto: okay, alles klar, es ist jetzt hier nicht einfach nur eine Diskriminierung rein aus dem Nichts raus, aber es wurde halt nie als Diskriminierung gesehen, obwohl es das eigentlich ist. So, hey, Una hat sich nicht ausgesucht, verbessert zu werden oder sonst irgendwas, sondern das ist in ihrer Kultur halt so drin. Und können wir dir der Kultur das im Grunde genommen vorwerfen? Also ich finde es ein schwieriges Thema und genau das macht es ja so spannend. Also genau das macht es ja im Grunde genommen so gut.
Es ging sehr viel um Ethik in der Folge, ethische Fragen. Es waren auch ein paar lustige Szenen drin gewesen in der Folge. Also ich fand die Folge auch ziemlich gut, muss ich sagen. Also war ich dann doch erleichtert gewesen nach der schwachen ersten Folge, dass die zweite Folge eine ziemlich gute Folge war. Ohne jetzt auch in der Wertung zu sehr vorwegzugreifen. Da du gerade von schwieriger Beziehung gesprochen hattest zwischen der Anwältin, also der Freundin von Una und Una. Schwierige Beziehung ist momentan auch, glaube ich, die zwischen Captain Pike und seiner Freundin. Ich weiß nicht genau, wie sie heißt. Aber sie hat ja auch Una festgenommen am Ende der letzten Staffel. Und die Beziehung zwischen den beiden ist, glaube ich, auch sehr schwierig, oder? Findest du nicht? Also sie versuchen damit professionell umzugehen.
Genau. Und das ist ja auch der Punkt. Pike versteht ihre Haltung. Es ist nun mal ihre Aufgabe, solche Sachen zu verfolgen. Dafür ist sie da. Das ist ihr Daseinszweck innerhalb der Föderation. Oder von ihrer Position, um die Regeln zu verfolgen. Er ist halt jemand, der sagt, ja, grundsätzlich, die Regeln sind gut. Aber nicht, wenn es um Una geht. Und das ist so, wenn er nicht persönlich so involviert wäre, dann würde er wahrscheinlich sogar auf ihrer Seite stehen, weil er halt durchaus versteht, warum die Föderationsgesetze so sind. Und er muss sie nicht unbedingt alle mögen, um sie in den meisten Fällen zu befolgen. Auch hier fand ich, in der Folge hat Spock bei mir auch wieder richtig Pluspunkte gesammelt, weil das war eine von dir angesprochenen lustigen Szenen, wo er halt mit dem Chefankläger da im Grunde genommen am Tisch sitzt. Die beiden gucken sich einfach nur an und wie heißt sie,
unsere Steuerfrau?
Ich weiß, genau.
Ich weiß den Namen jetzt auch nicht.
Ja, auf jeden Fall, wie sie sagt, ja, guck mal, die sitzen da wie Best Friends und Dr. Mbenga, du hast keine Ahnung von den Vulkaniern, die beiden, die hassen sich. Und wie er dann halt auch rüberkommt, es tut mir furchtbar leid, dass ihr diesen Ausbruch mitbekommen musstet. Ja. Das war schon gut.
Ja, aber der hat das Schlimmste in mir hervorgebracht, ja, es tut mir leid. Und so.
Ja, aber das ist wieder Vulkanier, das ist wieder ein Spock. Ja, also hier sehe ich, erkenne ich den Spock wieder, ja. den er eigentlich darstellen soll. Ja. Und das war halt in der ersten Folge überhaupt nicht der Fall.
War wieder ganz eine andere gewesen.
Ja, also das ist eine komplett andere Rolle und das ist die Rolle, die er haben soll. Also das ist der Spock, wie ich ihn auch sehen will, weil gerade das wirft ja Kontroversen auf. Wie ist es denn, wenn wir alles mal rein logisch betrachten und so weiter und die Emotionen beiseite lassen? Dafür, um diese Perspektive einzunehmen, brauchst du einen Spock. Was ich auch echt gut fand in der Folge, ist, wie sie diese Anwältin im Prinzip dargestellt haben, beziehungsweise wie der Storybogen dieser Anwältin war. Dass sie halt gesagt hat, ja okay, du warst meine beste Freundin in Kindertagen, du hast mich dann aber verraten, ich bin also vollkommen gegen dich und bin gar nicht bereit, dich zu verteidigen. Dann wird sie halt überzeugt und zwar mit dem Hintergedanken, okay, alles klar, es gibt mir einfach eine Plattform. Diese Gerichtsverhandlung gibt mir eine Plattform, um für die Rechte der Ilianer einfach zu kämpfen und das öffentlich zu machen. Und mir ist eigentlich scheißegal, ob Una am Ende verurteilt wird oder nicht, darum geht es mir gar nicht, sondern ich will diese Plattform haben. Ich will diese Redeplattform haben. Und das war es im Prinzip, was sie im Endeffekt dazu gebracht hat, das Mandat doch anzunehmen. Und dass sie dann ganz am Ende aber trotzdem im Prinzip wieder gesagt hat, ja okay, ich hatte zwar ein bisschen Plattform, aber jetzt an der Stelle will ich keine Grundsatzentscheidung zu unseren Gunsten haben, weil die werden wir nicht kriegen, sondern ich hole das Beste für dich ganz speziell als Sonderlösung für dich, Una, raus, sodass du weiterarbeiten kannst und ich aber mein großes Ziel im Prinzip jetzt an der Stelle erstmal verloren habe. Fand ich einen sehr, sehr interessanten Storybogen, den die Anwältin hingelegt hat. Fand ich sehr, sehr cool. Also da war halt echt Tiefe in allen Charakteren, von der Anwältin über Una mit ihrem ganzen Hintergrund, wo wir wahnsinnig viel von ihr erfahren haben. Captain Pikes Freundin, warum sie dann in Anführungsstrichen die böse Diskrimination oder das Diskriminieren verteidigt und eine Regel, die im Prinzip eine bestimmte Rasse diskriminiert, warum sie die verteidigt, wie auch sie von ihrem Chef im Grunde genommen unter Druck gesetzt wird. Also durch die Bank weg, bei allen Charakteren hat man einfach gemerkt, was sie für eine emotionale Achterbahn irgendwo in der Folge durchlaufen sind und was für eine Tiefe hinter diesen Charakteren steckt. Insofern, das fand ich sehr, sehr gut in der Folge.
Wie gesagt, ich fand die Folge auch sehr gut. Ja, mein Highlight war einfach gewesen, wie es die Anwältin dann wirklich noch geschafft hat, noch ein positives Ergebnis aus der Sache rauszuziehen für Una. Weil es ja auch erst hieß von wegen, ja, Captain Pike könnte jetzt auch noch Ärger kriegen, weil er davon wusste, dass sie ein Augmented ist oder Elysianerin ist. Und wie sie dann da wieder rausgekommen sind, die ganze Sache, das fand ich wirklich spannend und fand ich sehr unterhaltsam und fand ich echt eine sehr gute Folge. Wobei ich eigentlich dachte dann am Ende, okay, dass sie jetzt auch wirklich dann auch ihren Dienst weiter fortführen darf. Dass sie Asyl genehmigt kriegt, okay. Und dass sie dann auch wirklich ihren Dienst weiter aufnehmen darf und so, war ich erstmal erstaunt gewesen, dass es dann so positiv auf einmal dann ausging. Also dass sie dann wirklich in allen Anklagepunkten dann irgendwie für freigesprochen wurde. Also das mit dem Asyl ist für mich eigentlich dann nur ein Argument, dass Captain Pike keine Strafe kriegt. Weil sie hat ihn um Asyl gebeten und er hat es ihr vorübergehend gewährt, was in seiner Macht als Captain steht. Damit kriegt er keine Strafe, dass er wusste, dass sie Elysianerin ist. Aber dennoch hat sie doch beim Eintritt in die Sternflotte gelogen, ihre wahre Identität verschwiegen, wo sie wusste, dass Augmenteds, Elysianer in der Sternflotte verboten sind. Und das ist dann jetzt aber auf einmal okay, weil sie hat ja jetzt Asyl bekommen. Oder also damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet, dass sie halt wirklich komplett von allen Anklagepunkten dann freigesprochen wird und einfach ganz normal ihren Dienst weiter tun darf.
Darf sie deswegen jetzt ganz normal weiterarbeiten? Das war ja so dein Hauptproblem. Ich meine, im Grunde genommen ging es in der gesamten Verhandlung ja eigentlich nur darum, soll sie aus der Sternenflotte geschmissen werden oder nicht? Und dieses Gesetz sagt, ja, okay, alles klar, sie hat quasi Asyl gesucht in der Sternenflotte.
Und sogar inhaftiert werden, glaube ich, ne? Also es stand da, glaube ich, sogar ja. Am Anfang im Raum, dass sie, was war das, eine Strafkolonie oder irgendwas irgendwo hinkommt.
Ja, stimmt. Also das auf gar keinen Fall, aber ja.
Die Entscheidung hat mich auf jeden Fall an der Stelle dann doch ein bisschen überrascht. Ich kann damit gut leben, weil ich mag auch Una als Charakter. Aber dass es sich dann jetzt so positiv dann zum Ende hin nochmal entwickelt hat, habe ich eigentlich zwischenzeitlich nicht gedacht. Oder wie sie dahin gekommen sind, da war ich dann doch irgendwie ein bisschen überrascht. Mit dem Asyl und dass sie jetzt auf einmal dann weiterarbeiten darf und von allen Punkten freigesprochen wurde, das hatte mich dann irgendwie ein bisschen erstaunt.
Ja, zugegeben, dass mit dem, also ihre Strafe, aber andererseits, du kannst halt auch auf der einen Seite, wenn es in diesem Fall darum geht, oder im Endeffekt, sie hat den Fall gewonnen. Und wenn es in dem Fall darum geht, soll sie entweder, wenn sie verklagt wird, soll sie in ein Straflager kommen. So, das heißt, das ist die Strafe, die theoretisch erstmal dasteht. Sie hat den Fall aber gewonnen. Das heißt, die Klage ist komplett abgewiesen worden. Und damit besteht halt erstmal auch keine Klage. Also es gibt keinen Kläger, der sagt, sie darf nicht weiterarbeiten. Weil der Kläger hat verloren gerade. Ja, also dadurch, dass der gesamte Fall abgewehrt wurde, deswegen darf sie weiterarbeiten. Aber ja, ich gebe dir recht, da hätte vielleicht ein etwas differenziertes Gerichtsurteil am Ende bei rauskommen können, müssen, sollen. Ja, aber ich fand es trotzdem einen sehr netten juristischen Kniff.
So, dann lass uns der zweiten Folge nochmal ein paar Noten geben. Also die Folge kriegt auf jeden Fall von mir eine bessere Bewertung als die erste Folge. Eine 2+ kriegt die Folge von mir, die zweite. Und die Staffelwertung verbessert sich dann damit auch bei mir auf eine 2-. Jo. Also fand ich deutlich besser als die erste Folge. Fand ich eine richtig gute Folge.
Ja, okay. Der Punkt ist, oder mein Punkt ist, wir haben jetzt auch wieder eine ganze Zeit lang darüber diskutiert und haben bis jetzt noch als einzigen Kritikpunkt, dass das Ergebnis vielleicht ein bisschen zu positiv ist. Ansonsten haben wir keine weiteren Kritikpunkte irgendwie an der Folge gefunden. Und damit ist es für mich eigentlich eine, oder sagen wir mal so, wenn dieses etwas zu gute Ergebnis nicht gewesen wäre, dann wäre es für mich im Prinzip eine mehr oder weniger perfekte Folge gewesen, sprich eine 1. Dadurch, dass wir dann aber doch noch was gefunden haben, was allerdings für mich ein relativ kleiner Punkt ist, würde ich sogar ihm eine 1- geben. Und ja, die Staffelbewertung, naja, die geht natürlich hoch. Ja, 1- und 3+, ich würde sagen, ja, eine glatte 2.
Okay, alles klar. Ja, nee, kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Ist jetzt auch kein großer Unterschied zwischen unseren Bewertungen. Also du hast eine 1-, 2+, liegt sehr dicht beieinander. Also sind wir da jetzt nicht großartig anderer Meinung. So, das war also die ziemlich gute zweite Folge. Und dann kommen wir auch schon zur dritten Folge von Strange New Worlds. Mit dem Titel Morgen und Morgen und Morgen. Ja, Captain Pike hat in der Folge wieder mal so gut wie keine Rolle gespielt. Wollen wir am Ende kurz zu sehen?
Wer hat denn außer Kirk?
Ja, richtig. Ja, ja, es dreht sich hier auch nicht alles immer um den Captain bei Strange New Worlds. Da hat jeder mal so auch seine Folgen von den Charakteren.
Und in der Folge kam halt nur La'an und teilweise noch Dings, wie hieß sie? Ich habe ihren Namen schon wieder vergessen. Chefingenieurin
Kane.
Nur sie kommen ja überhaupt, also sie und Kirk kommen überhaupt nur vor. Also der ganze Rest kommt ja eigentlich de facto eigentlich gar nicht vor.
Ja, war eine schöne Zeitreisefolge mal wieder. Hat mich auch so ein bisschen an die letzte Zeitreise bei Star Trek Picard erinnert. Mit Ruffy und Seven. Auch mit der Autoverfolgungsjagd. Da ist mein Herz übrigens höher geschlagen, weil ich bin ja ein großer Dodge-Fan. Und dann war schön mit dem Dodge Challenger. Hat mir sehr gut gefallen. Ansonsten fand ich es eine ziemlich nette Folge. Also Captain Kirk, beziehungsweise der Schauspieler von Captain Kirk, hat bei mir echt Sympathiepunkte bekommen. Weil ich fand ihn, als er in der ersten Staffel aufgetaucht war, war ich mir nicht so sicher, ob ich mit dem Schauspieler in der Captain Kirk-Rolle so einverstanden bin. Aber in der Folge hat er mir, muss ich sagen, ziemlich gut gefallen. Also ich fand ihn diesmal eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Und ja, also wollen wir nochmal ganz kurz auch was zur Story sagen. Also La'an trifft ja irgendwie einen Zeitreisenden oder ein Zeitreisender, landet auf der Enterprise bei La'an und ist dann im Sterben. Und hinterlässt ihr halt da dieses Zeitreisegerät. Und kaum ist der dann auch verschwunden, wird die Enterprise auch von irgendeiner Zeitreisewelle da irgendwie getroffen. Und dann geht sie auf die Brücke und zack, war dann auf einmal alles ein bisschen anders. Kein Captain Pike mehr auf der Brücke, sondern, wer bist du denn? Captain Kirk. Und wir haben auch nicht mehr die Sternflotte, sondern jetzt haben wir die, was war das, Vereinigte Erde? Oder nee, wie hieß das?
Ja, war das nicht genau die gleiche, die wir auch in Discovery hatten? Weil in Discovery hatten wir auch, oder zumindest ein ähnliches, die Vereinigte Flotte der Erde oder irgendwie sowas. United Nations of Earth oder sonst irgendwas. Nach dem Burn. Genau, in Discovery hatten wir auch was Ähnliches. Also
wurde die farbige Schwarze,
ja, genau.
Die, der Chef der Menschheit irgendwie war oder sowas.
Na, ja, zumindest erstmal der militärische Anführer, okay, ja. Also der Name hat mich auf jeden Fall relativ stark an die erinnert, aber es war im Endeffekt einfach nur, ja, okay, alles klar, die ganze Erde ist vereint, aber halt nur die Erde. Und die sind in einem üblen Krieg mit den Romulanern und die Romulaner scheinen sogar so ein bisschen die Oberhand zu haben. Also, ja.
Sie sind auch nicht verbündet mit den Vulkaniern.
Ja, sie sind nicht verbündet mit den Vulkaniern. Sie haben generell eine sehr viel härtere Herangehensweise, weil ich glaube, Captain Spock hat um Hilfe ersucht und Captain Kirk hat sie ihm verwehrt. Einfach, ja, nö, sorry, haben wir keine Zeit für, haben wir keine Ressourcen für, wir haben unsere eigenen Probleme. Wobei ich sagen muss, was mich da so ein bisschen, also jetzt erstmal nur an dem Teil gestört hat, war sicherlich auch irgendwo, wenn es so eine harte militärische Flotte ist. Wir hatten das Spiegeluniversum, wo wir sehr, sehr militärisch geführte Flotten hatten, die auch, wo du an jeder Ecke, an jedem kleinen bisschen gesehen hast, okay, das hier ist ein Militärschiff. Und die Enterprise, so wie sie dargestellt wird, ist halt erstmal ein Forschungsschiff. Und
es sah halt auch alles genauso aus wie auf der anderen Enterprise.
Genau, ja, richtig.
Es hat sich alles genauso entwickelt.
Wo ist der Einfluss, wo ist der militärische Einfluss? Also, dass der Gang noch genau der gleiche ist, in dem sie ist, das kann ich nachvollziehen. Aber spätestens, wenn sie auf die Brücke kommt, nicht nur, sie wollten diesen Effekt noch ein bisschen hinauszögern, sie haben erst mal ihn nur von hinten gezeigt und dann so, das sieht aber irgendwie nicht nach Pike aus, könnte aber sein oder was, oder irgendwas ist da komisch. Und dann dreht er sich um und erst an diesem Punkt war die Auflösung. Das hätten sie natürlich nicht hinbekommen, wenn sie die ganze Brücke auch anders gestaltet hätten. Aber ja, trotzdem, also ich hätte da eigentlich mehr militärisches, stärkeren militärischen Einschlag erwartet. Ja, also es wirkt halt nicht nach einem Kriegsschiff. Ich fand's witzig, dass Kane in der Vergangenheit noch so, also sie war halt Krämerin, und aber dass sie noch so von Technik, von Ingenieur, ich meine, sie ist der Chefingenieur der Enterprise jetzt, dass sie davon halt so überhaupt keine Ahnung hatte. Ja, also klar, sie hat genug Zeit, um sich damit zu befassen, aber ich hätte jetzt mal gedacht, dass sie sich zumindest für Technik schon mal interessiert. Auch in dieser Zeit, auch 200, 300 Jahre früher oder sonstiges.
Was ist sie eigentlich genau für eine Rasse? Haben wir die vorher schon mal gesehen bei Star Trek? Wie alt werden die? Sind die wirklich unsterblich oder was? Sie hat irgendwas von Unsterblichkeit gesagt, glaube ich, aber.
Nahe der Unsterblichkeit. Oder
nahe.
Oder sowas. Also, die werden sehr, sehr alt, aber ich weiß jetzt nicht genau, wie alt. Ich erinnere mich nicht, dass ich die vorher schon mal gesehen habe und das hieß ja auch, ja, die sind bis ins 22. Jahrhundert unter den Menschen gar nicht entdeckt worden. Also es ist eine außerirdische Rasse, die unter den Menschen lebt. Die Frage ist halt, wie sind die da hingekommen, wenn die technisch nicht so wirklich überlegen sind, sondern, ja, also das ist mir, die Rasse ist mir auch noch nicht so hundertprozentig klar. Aber es geht natürlich sehr, sehr viel darum, wie ist jetzt die Beziehung zwischen Captain Kirk und La'an in der Vergangenheit, die sich ja auch entwickeln. Ich meine, was ich ganz cool fand, war diese eine Szene, wo Captain Kirk halt im Endeffekt gesagt hat, meine Welt ist im Grunde genommen weg, wenn wir deine Welt retten. Also das Beste, was ich machen kann, mich hinzusetzen und nichts zu tun.
Ja, wobei er dann ja eingesehen hat, von wegen, so schön ist es in seiner Welt ja eigentlich nicht. Und sie stellt ja so eine Utopie in Aussicht für alle. Vielleicht ist es wirklich besser, wenn wir ihre Zeitlinie wiederherstellen und nicht meine, wo wir im Krieg sind und es auch gerade nicht gut läuft für uns und viele Tote gab und so weiter und so fort.
Aber dafür wurde seine Zukunft einfach noch viel zu positiv gezeichnet, weil ja, es wurde zwar gesagt, ja, wir befinden uns im Krieg mit den Romulanern, sieht nicht so wirklich gut aus. Aber er selber scheint erstmal nicht zufrieden
gewesen zu sein. Er hat noch nie einen Sonnenuntergang gesehen. Auf die Erde ist quasi irgendwie kein schöner, bewohnbarer Planet mehr oder so. Kein lebenswerter Planet mehr. Ja, so ein bisschen düster wurde es schon hin und wieder dargestellt, seine Zeitlinie.
Ja, aber er hat auch die ganze Zeit im Prinzip gesagt, er war zwar absolut begeistert von diesem Sonnenuntergang und so weiter.
Und sein Bruder lebt in der anderen Zeitlinie.
Ja, sein Bruder lebt, okay. Aber er weiß gar nicht, wo sind denn die dunklen Seiten von der anderen Zeitlinie? Ja, also, de facto ist, er hat sich in seiner Zeit in dieser Folge wahrscheinlich einfach ein bisschen in die Erde verliebt. In die Erde und in Laan verliebt. Und das hat ihn dann dazu gebracht, dass er gesagt hat, ja, okay, ich will die Erde retten. Und nicht unbedingt meine Zeitlinie, ja. Und ich habe bis jetzt noch nichts Schlimmes gehört, aber wer ist denn diese Pussy eigentlich? Ja, also nur weil die sagt, ja, meine Zeitlinie ist besser. Ja, okay, alles klar. Das ist mir ein bisschen zu krass. Was ich witzig fand, wo ich echt schmunzeln musste, war, wo sie halt auf diesem Platz ankommen. Und dann so, oh, wir sind in New York City des 21. Jahrhunderts. Nein, das ist Toronto. Was? Also, man sieht halt einfach nur viele Leuchtreklame. Ja, das muss New York City, Broadway sowas sein, ja. Also, nein, ist es nicht. Und das fand ich ganz cool, fand ich ganz nett.
Du hast auch wieder viele, viele lustige Szenen gehabt. Hast du, glaube ich, immer auch bei diesen, gerade bei diesen Zeitreisefolgen, ob das nun auch hier Star Trek 4 zurück in die Vergangenheit war, bei der Zeitreise von Picard und so weiter und so fort. Du hast jetzt auch hier wieder ein paar Szenen, die sehr amüsant sind. Hier läuft jetzt gerade die Szene, wo sie beide sich aus Versehen dann irgendwie die gleiche Lederjacke angezogen haben. Er sich vorher ein bisschen blöd angestellt hat mit der Drehtür. Ja, sorry, ich kenne keine Drehtür, ich komme aus dem Weltraum. Also es waren schon ein paar charmante Szenen dabei gewesen, fand ich. Ich fand auch die ganze Liebesgeschichte zwischen Laan und Captain Kirk fand ich auch cool. Ich habe das ja zusammen mit Nessie, meiner Frau, geguckt. Und sie meinte, guckt ihr euch immer so eine Schnulzen an? Habe ich gesagt, nein. Aber so eine Liebesgeschichte auch innerhalb von Star Trek ist doch auch mal was Schönes. Also ich fand das eine sehr nette Folge.
Ja, nette Folge. Das trifft es, glaube ich, ganz gut, weil du hast gesagt, der Schauspieler hat dich als Captain Kirk überzeugt. Mich hat er überhaupt nicht als Captain Kirk überzeugt. Also überhaupt nicht. Für mich ist es einfach ein komplett neuer Captain Kirk. Der hat nichts mehr mit dem William Shatner Captain Kirk zu tun.
Eher mit dem Calvin Timeline Captain Kirk.
Ja, genau. Also da würde ich vielleicht noch ein paar Parallelen ziehen. Aber er hat nichts mit dem William Shatner Kirk zu tun. Und war das nicht auch so, dass Spock in irgendeiner Zeitreisefolge Schach im Dings gespielt hat gegen die und die da so abgezogen hat? In irgendeinem Film oder in
Ich glaube, das war tatsächlich Star Trek 4 zurück in die Vergangenheit.
Es kann sein, dass es da war. Weil das fand ich eine relativ nette Hommage, dass jetzt auf einmal Captain Kirk damit anfängt, so, ja klar, spielen wir Schach und verdienen damit erstmal Kohle.
Die braucht mir, ich glaube, das war wirklich Star Trek 4, da braucht mir nämlich auch Geld. Ja. Und dann hat Spock das gleiche gemacht mit dem Schach. Müsste ich mir nochmal angucken, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es da recht ähnlich war, ja.
Ja, also das fand ich eine nette Hommage.
Du hast bei Picard bei der Zeitreisefolge hattest du ja auch wieder mehrere Szenen, die auch Anspielungen waren auf Star Trek 4 zurück in die Vergangenheit mit dem Punker da in dem Bus und so, in der Musik und so.
Ja, ja.
Sind immer wieder dann so eine Anspielung gewesen. Ja, und ich glaube, das ist auch direkt aus dem Film gewesen.
Ja, also das fand ich eine nette Anspielung. Ansonsten, ja, es war im Großen und Ganzen schon irgendwo okay, aber gut, ich fand's auch witzig, wo er zu ihr gesagt hat, ich bin dein Vorgesetzter. Nee, bist du nicht, du bist noch nicht meiner Föderation. Das fand ich schon ganz nett. Wie Captain Kirk so schnell gelernt hat, Auto zu fahren, interessant. Weil direkt nachdem er einsteigt, hat er erstmal überhaupt keinen Schimmer. Aber er kriegt es ja dann recht schnell auf die Reihe.
Wobei bei dieser Verfolgungsjagd, da muss ich sagen, das sah echt langsam aus, wie die da gefahren sind. Ja. Also er ist jetzt noch nicht der Highspeed-Junkie geworden, auf jeden Fall in der kurzen Zeit.
Er ist kein Toretto aus The Fast and the Furious oder irgendwie sowas, das ist klar.
So ein U-Turn kriegt er schon ganz gut hin.
Ja, ja. Und alleine dazu gehört schon ein bisschen was, ja. Also, ja. Wie gesagt, ich fand's an sich erstmal ganz nett. Es ging mir zum Ende hin dann auch irgendwie ein kleines bisschen zu schnell, die ganze Auflösung am Ende, von wegen, ja, das Ding ist bei uns in die Luft geflogen, ja, bei uns auch, okay, alles klar, also noch super richtig. Ja, und dann, naja, wir müssen hier in einen geheimen Fusionsreaktor der Romulaner. Okay, ja, also die Romulaner haben auf einmal einen Fusionsreaktor, einen versteckten auf der Erde des 21. Jahrhunderts.
Wie sie den aufgespürt haben, fand ich auch ein bisschen komisch, mit dieser Uhr, die dann angefangen hat zu leuchten.
Ja, genau, das war mir auch so ein bisschen so, alles klar, die Uhr leuchtet einfach heller und wir entfernen einfach mal nur das Glas, damit die Strahlung besser an die Zeiger rankommt. Also das war so, wow, okay, das ist jetzt echt arg an den Haaren herbeigezogen.
Die ganze Polizei, die dann auf einmal wieder abrückt, nur weil irgendjemand sie auf Social Media posten will und irgendwie herausfordert, fand ich auch ein bisschen strange. Strange New Worlds.
Ja, ja, ich meine, im Endeffekt, so wie er gefahren ist, hat er de facto einfach mal das Gesetz gebrochen. Und dann einfach zu sagen, ja, wir belassen es bei einer Verwarnung. Nur weil eine sagt, hey, übrigens, ich habe hier 5 Millionen Follower. Nein.
Sie haben ja noch nicht mal seine Papiere gecheckt oder sowas, wo dann spätestens rausgekommen wäre, das Auto ist geklaut.
Ja, genau.
Ja. Also, naja, okay.
Ja, das war mir alles ein bisschen zu sehr an den Haaren herbeigezogen. Also, wie gesagt, Kirk gibt ein bisschen zu leicht seine Zeitlinie im Grunde genommen auf. Ich weiß nicht, ob es so unbedingt die Liebesgeschichte zwischen Kirk und La'an gebraucht hätte, aber sie hat schon irgendwo einigermaßen gut da reingepasst. Ja, ihre Version von...
Wie fandest du es, als Captain Kirk erschossen wurde und gestorben ist? Hast du damit gerechnet?
Bedingt. Bedingt. Weil, was hätte denn passieren sollen? Also, was hätte aus ihm werden sollen? Ja, also ich habe mir schon gedacht, dass er irgendwie noch stirbt oder sonst irgendwas. Weil ansonsten hätten wir hier ähnlich wie einen Thomas und einen William Riker zwei Kirks auf einmal in der neuen Zeitzone gehabt, weil der eine kommt irgendwie woher oder wie auch immer oder was wäre mit ihm passiert. Das sind sie halt einfach umgangen, indem sie ihn haben sterben lassen. Außerdem, wie wäre dann die Beziehung zwischen La'an und Kirk weitergelaufen? Und sie werden sich wahrscheinlich auch noch vorbehalten, dass sie vielleicht nochmal so die ein oder andere Szene zwischen La'an und Lieutenant Kirk, also aus der richtigen Zeitlinie, dass da nochmal irgendwas ist, aber dass aus den beiden kein Paar wird, großartig, ist auch klar, weil das ist Captain Kirk, der jede Woche eine neue hat. dass sie ihren Verwandten Khan getroffen hat. Du bist ja nur ein kleiner Junge, du bist ja noch ein unschuldiges Kind und so weiter und so fort, weil sie ist kein Fan von ihrem Vorfahren. Also sie hat ja eigentlich einen Hass gegen ihren Vorfahren Khan Singh, weil der eben diese eugenischen Kriege losgetreten hat. Und jetzt sieht sie ihn halt als Kind. Ja, ich sag mal, Hitler war wahrscheinlich auch ein süßer Bengel. Ja, also, ist schwierig. Aber sie will natürlich auch die Zeit nicht verändern. Insofern ist das schon okay, was sie da im Prinzip macht. Ja, aber wie gesagt, es war irgendwie zum Ende hin für meinen Geschmack alles ein bisschen zu sehr holterdiepolter. Und dass Kane sich in der Zukunft nicht an La'an erinnert hat, also vorher schon, ist halt auch wieder so ein Zeitparadox.
Kann sie denn jetzt sich an sie erinnern? Jetzt, als sie wieder zurückgekehrt ist?
Ich glaube, dazu hat sie nichts gesagt. Ich glaube, das ist nicht thematisiert worden. Aber ja, spätestens das hätten sie halt eigentlich auch mal irgendwie thematisieren können. Erinnert die sich jetzt eigentlich noch? Oder hat die das vergessen? Ich meine, sie hat sie ja im Prinzip überhaupt erst zum Ingenieurswesen gebracht. Also in der Folge überzeugt sie ja die junge Kane im Grunde genommen davon, hey, du solltest dich vielleicht mal ein bisschen mit Ingenieurswesen und Technik und Maschinen und so weiter beschäftigen. Oh ja, warum nicht? Ja. Was ich allerdings wieder als Pluspunkt finde, ist, wie sehr sie damit hadert und wie schwer es ihr fällt, dass sie im Prinzip die Auflage bekommt, du darfst mit niemandem darüber reden. Weil, oh, das wird mich fertig machen. Ja, also wenn ich sowas hinter mir habe, wenn ich im Grunde genommen die Welt gerettet habe, ja, du darfst mit keinem drüber reden. Okay. Es geht ja noch gar nicht mal unbedingt darum, dass sie den Ruhm dafür ernten will, sondern einfach, es hat sie halt emotional unheimlich mitgenommen, diese Reise, und sie darf mit niemandem darüber reden. Und das ist schon hart, weil fast immer bei irgendwelchen Zeitreisesachen oder sonst irgendwas ist es dann halt so, ja, okay, und alles fertig. Ja, okay, alles klar, zack, abgehakt. Nächste Folge. Ja, und das hier auch nochmal so, hey, übrigens, du darfst mit niemandem drüber reden. Egal, wie schwer es dir fällt. Und warum eigentlich? Warum darf sie mit niemandem drüber reden?
Keine Ahnung, irgendwie aus Angst, die Zeitlinie nochmal zu verändern wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich einfach eine generelle Regel bei allen, die irgendwie eine Zeitreise gemacht haben. Also du darfst damit keinem drüber reden, weil es könnte ja irgendwie die Möglichkeit bestehen, dass dadurch die Zeitlinie verändert wird. Aber sie hätte ja mit ihr drüber reden können.
Ja, lass uns mal eine wirkliche Therapiesitzung machen. Komm mal einmal die Woche vorbei.
Ja. Ja, ich glaube, so ein Counselor würde La'an schon ganz gut tun.
Ja, ohne Frage. Aber wie erklärt sie denn irgendwem, woher sie die Uhr hat?
Die Uhr, warum sie die Klamotten anhatte. Aber gut, es fragt anscheinend auch keiner.
Nee, sowas ist bei Star Trek ganz normal. Wahrscheinlich, sind die davon ausgegangen, ja, die ist gerade aus einer Holodeck-Simulation gekommen oder irgendwie sowas.
Holodeck gibt es da noch gar nicht, glaube ich.
Weiß ich gar nicht. Wann ist das Holodeck eingeführt?
Aber Replikator gibt es schon, ne?
Ja, ja.
Er hat sich einfach mal die Sachen repliziert.
So. Ja, dass er dann Lieutenant Kirk anruft.
Sie wollte nur wissen, ob es ihm gut geht. Ob er unbeschadet in der Zeitlinie hier angekommen ist.
Aber hätte es dafür nicht gereicht, seine Akte aufzumachen?
Ja, aber so hat sie sich gleich noch zum Essen mit ihm verabredet. Oder auf einen Drink. Bei der nächsten Sternbasis.
Ja. Wer hat sich mit wem verabredet? Also ging das nicht mehr oder weniger wieder von Kirk aus, dem alten Playboy?
Und sie hat so auch gleich sichergestellt, dass auf der Erde alles in Ordnung ist, weil sie hat ja gefragt, in welchem Iowa sind sie geboren? Auf der Erde? Oder doch nur dieser eine Mond da, der Iowa genannt wurde?
Ein Schiff.
Oder ein Schiff?
Ja, es war ein Schiff namens Iowa, wo er geboren ist.
Ja. Ja, also ich fand es eine nette Folge. Ich überlege gerade, welche Note ich der Folge geben wollen würde. Ich gebe der Folge eine 2. Und du bestimmt schlechter.
Korrekt. Aber ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht mit der ersten Folge, dass ich dir eine 3 Plus gegeben habe. Weil im direkten Vergleich war die Folge besser als die erste Folge. Wir haben auch weniger Kritikpunkte gefunden als bei der ersten Folge. Insofern bleibt für mich eigentlich nur eine 2 Minus. Weil, ja, da muss noch irgendwas dazwischen sein. Aber, ja, also sie ist schon eine deutliche, deutliche Stufe schlechter als die zweite Folge. Bei dir ist ja gerade mal ein Plus dazwischen.
Ja. Allein schon wegen dem Dodge.
Ah, Dodge, eine Note besser. Okay.
Staffelbewertung war ich jetzt bisher bei dann 2 Minus. Entweder festigt die sich jetzt auf einer 2 dadurch oder sie bleibt bei einer 2 Minus bei mir. Bleibt bei mir erstmal bei einer 2 Minus. Staffelbewertung. Bei dir?
Kurz und schmerzlos, hat nichts verändert, also auch glatter 2 Meter.
Okay, alles klar. Damit sind wir beide bisher bei einer guten Bewertung für die Staffel. Ich tatsächlich nur bei einer 2 Minus und du bei einer 2.
Ja.
Sonst bist du doch eigentlich immer der Kritischere.
Ja, aber Strange New Worlds ist meine Star Trek Serie. Ich finde sie einfach gut. hat ihre Höhen und Tiefen, aber insgesamt finde ich, es ist die beste Star Trek Serie momentan.
Das Episodenformat ist auch schon echt, das macht auch schon echt Spaß.
Ja.
Und die Folgen kommen mir auch immer unglaublich lang vor, muss ich sagen. Aber die waren halt, die letzten waren jetzt auch richtig lang gewesen. Die waren, glaube ich, fast eine Stunde gewesen oder eine Stunde sogar. Also die waren richtig lang. Warte mal, ich guck mal hier, die Stunde.
Ja.
Stunde 1. Stehen hier nicht auch irgendwo noch die Zeiten? Die zweite Folge war auch recht lang, 57 Minuten. Und die erste Folge 53 Minuten. Also alle recht lang. Also ich glaube, wir hatten bei Picard teilweise Folgen, die gerade mal knapp an der 40-Minuten-Grenze waren.
Ja, okay.
44 Minuten oder sowas. Die längeren, dann da waren ein paar längere auch gewesen, die dann auch mal so an der 50-Minuten-Grenze waren. Aber
ja, aber also, alleine bis jetzt schon schlägt Strange New World für mich auch Picard schon wieder um Längen. Also Picard hatte halt für mich eigentlich nur noch den Nostalgiefaktor. Ja, so, hey, schön, cool, meine alte TNG-Crew, aber ansonsten ja, und Strange New World ist halt, das ist halt Star Trek, wie es sein sollte, in meinen Augen.
Jo, können wir mal nur hoffen, dass die Serie noch lange uns erhalten bleibt, weil Paramount ja auch gerade wieder so ein bisschen am Absetzen ist. Hast du mitgekriegt vielleicht? Star Trek Prodigy wurde schnurstracks abgesetzt und ist auch gleich ein paar Tage später sofort von Paramount Plus entfernt worden.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Schwierigkeiten gibt, auch weil das ja irgendwie auch in Kooperation mit Nickelodeon oder sowas. Oder gehört Nickelodeon denn zu Paramount Plus? Oder haben die bloß eine Kooperation? Also es hat mich auf jeden Fall sehr gewundert, okay, dass sie die Serie absetzen und keine weitere Staffel danach produzieren werden. Die zweite wollen sie auf jeden Fall noch machen. Okay. Aber die soll ja nicht mehr bei Paramount Plus erscheinen, sondern auf irgendeinem anderen Streamingdienst und da wird noch gerätselt, auf welchem.
Ja, gut.
Ich weiß, du fandest Prodigy sowieso nicht so toll.
Prodigy war für mich eine nette Animationsserie, die halt zufällig im Star Trek-Universum gespielt hat. Es war für mich aber keine, auch nur ansatzweise, also es erinnerte mich immer fast durch die Bank weg die ganze Zeit eigentlich eher an irgendeinen Star Wars als Star Trek. Also das, ja, Lower Decks schon wesentlich eher Star Trek, selbst wenn es natürlich von der Machart her trotzdem nochmal komplett anders ist.
Da bin ich mal gespannt, es gibt ja jetzt in der Staffel von Strange New Worlds ein Crossover mit Lower Decks.
Ja, ich bin gespannt, wann, wie heißt er? Bäumler und
Meredith,
ja, auf jeden Fall, wenn die beiden auftauchen, man hat sie ja schon mal ganz kurz im Trailer gesehen. Ich bin gespannt. Ich bin schwer gespannt auf dieses Crossover. Ob das gut gelingt oder nicht, schauen wir mal. Aber ja, ich bin jetzt auch kein riesengroßer Lower Decks-Fan. Aber es ist nett zu sehen. Prodigy war auch ganz nett zu sehen, hat aber für mich so gut wie nichts oder relativ wenig mit Star Trek zu tun.
Wäre für mich jetzt, wenn Janeway nicht dabei gewesen wäre und jetzt auch noch Anspielungen auf die neue Voyager vielleicht in der zweiten Staffel, wäre es auch für mich nur halb so interessant gewesen. Aber mit Janeway fand ich es eigentlich immer ganz, ganz cool.
Ja, Janeway war so der einzige Ankerpunkt zum echten Star Trek. Also, aber außer Janeway war da kein Star Trek drin. Das ist so mein Bauchgefühl.
Naja, Chakotay hast du noch ab und zu mal gesehen in einer Rückblende oder so.
Ja.
Ja, war schon ganz nett.
Also, ich hätte die Serie jetzt auch nicht abgesetzt, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ihr Schweine, was fällt euch ein? Also, es ist mir relativ, ist okay. Sollen sie machen.
Ich habe noch was gelesen, da weiß ich aber nicht genau, ob das wirklich so stimmt. Ich habe es nicht weiter verfolgt. Und zwar, dass Star Trek Legacy erstmal noch irgendwie vielleicht eine Runde unwahrscheinlicher geworden ist, weil also Terry Metellas, der auch Picard die dritte Staffel gemacht hat, irgendwie sich von Star Trek irgendwie jetzt zurückzieht oder distanziert oder weiß der Geier was, keine Ahnung.
Okay.
Irgendwas habe ich da gelesen gehabt. Was jetzt auch nicht so unbedingt das super tollste Zeichen für vielleicht Star Trek Legacy ist. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Es sollen ja irgendwie, haben sie ja gesagt, auch jetzt jährlich oder sowas, soll ja auch ein Star Trek Film erscheinen. Sektion 31 soll ja den Anfang machen mit Michael Yao.
Solange es keine Kelvin-Timeline-Filme werden.
Ja. Und die bräuchte ich unbedingt. Vielleicht wird dann auch es wurde auch schon wieder gemunkelt über noch einen Film mit der TNG-Crew. Kein Kinofilm, sondern vielleicht wirklich ein Paramount Plus-Film. Wer weiß, oder ein Star Trek Legacy-Film oder sowas. Keine Ahnung, was die da noch so in der Planung haben. Die Starfleet Academy-Serie, die kommt ja nun auch noch.
Ja, ich finde es momentan einfach alles ein bisschen undurchsichtig und ich habe so das Gefühl, sie merken, oh, Star Trek hat gerade wieder einigermaßen Erfolg, wir müssen da jetzt was machen und jeder stellt sich was anderes vor. Und es ist halt die Frage, wer sich am Ende durchsetzt. Also es fehlt halt, glaube ich, einfach einen Gene Roddenberry, der einfach einem Star Trek ganz am Anfang ein ganz klares Gesicht gegeben hat und eine ganz klare Vorgabe gegeben hat, so das ist Star Trek und nur so funktioniert Star Trek. Und momentan ist es, ja, wir könnten ein bisschen in die Richtung gehen, ja, wir könnten ein bisschen in die Richtung gehen und es ist kein zentraler Kopf da. Also man hat gedacht, vielleicht dieser Terry Metellas, aber wenn der sich jetzt zurückzieht, ja.
Habe ich auch nur irgendwie so überflogen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. So, na gut. Das war es jetzt von den ersten drei Folgen von Strange New Worlds von der zweiten Staffel. Und wir danken euch fürs Zuhören. Vergesst nicht, uns Kommentare zu hinterlassen, was ihr von den ersten drei Folgen haltet von Strange New Worlds oder generell von der Serie Strange New Worlds. Und dann werden wir beim nächsten Mal auch wieder auf eure Kommentare eingehen. Da freuen wir uns schon drauf. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, Martin.
Ciao, ciao.